Genau, wir haben es für dieses Mal, für heute, passend zum Akademie-Thema Arnold Gehlen vorgenommen. Und ich fange mal an, darüber zu erzählen, dass Arnold Gehlen im Grunde auch sowas wie das Gründungsthema unseres Verlags war, also Edition Antaios, damals noch heute Verlag Antaios. Das ist ja so, dass das so im Jahre 1999 virulent wurde, dass wir aus der jungen Freiheit heraus Ausgründungen machen müssen. Also das heißt, wir brauchen ein eigenes Institut, das verantwortlich ist für Veranstaltungen und die wissenschaftliche Unterrichtung des akademischen Nachwuchses. Das ist aber auch eines Verlags bedarf, der eben wieder beginnt, Dinge zu verlegen, die es so auf dem Buchmarkt nicht mehr gab und vor allem nicht aus rechter Sicht. Und das war damals der Beginn dieser sehr fruchtbaren Zusammenarbeit mit Dr. Karl-Heinz Weismann, den die Älteren von Ihnen auch als Dozent hier auf Akademien noch kennen, den vor allem, glaube ich, fast jeder, der sich in unserer Szene bewegt, als Autor und brillanten Diskussionspartner und Redner kennt. Er ist also von stupendem Wissen enzyklopädisch angelegt, hat die Dinge auch wirklich aktiv präsent und kann sie unglaublich gut verknüpfen und vortragen, weil er eben auch von der Ausbildung her Gymnasiallehrer ist und wirklich gerne lehrt. Und er hat damals, als wir über die Verlagsgründung sprachen, begann ja mit einer Festschrift für Armin Mohler zum 80. Geburtstag, vorgeschlagen, dass wir mit zwei Bändchen eine Reihe Einführungen in das Denken von beginnen könnten. Zum einen dem Nachdruck eines in Buchform noch nicht erschienenen Textes von Mohler über Georges Sorel und einer Einführung Weismanns eigens für unseren Verlag geschrieben über Arnold Gehlen. Das waren die ersten beiden dezidiert für diesen Verlag produzierten Schriften und diese kleine Perspektivenbändchen über Gehlen, Weismanns haben wir jetzt hier vorne stehen. Wer das ein bisschen gründlicher nachlesen will, der kann das in einem anderen Buch tun und zwar ist das das Buch im Haus nebenan, das unser Verlag vor 2 Jahren erst publiziert hat und in dem wir 7, 8 unserer Stammautoren ihre Schlüssel- oder Weglektüren beschreiben ließen. Und ich selbst habe damals, also vor 2, 3 Jahren, unter anderem über Urmensch und Spätkultur von Arnold Gehlen geschrieben, das Ganze aber eben verknüpft durch eine kurze Erzählung, einen kurzen Bericht über diese Zusammenarbeit mit Weismann, die ja dann 2014 zum Erliegen kam. Und ich lese bloß die letzten Zeilen dieses kleinen Textes über Urmenschen Spätkultur vor. Wenn ich über unsere Arbeit nachdenke, aber auch über das Festzurren von Medienbildern und instrumentalisierten Stories in Bezug auf das, was wir tun, ist die Institutionalisierung stets eine Größe. Das hat Weismann in unsere Arbeit eingetragen. Und tragisch für ihn ist, dass es erst so richtig losging damit, als er ausstieg. Wäre er heute dabei, wenn in Schnellroda sich 100 Studenten versammeln, würde er ahnen, dass dies auch mit Gehlen als etwas beschrieben werden könnte, das mehr ist als ein Szenetreff, eine rechte Institution nämlich. Einstieg in Gehlen. Wir machen einen kurzen biografischen Abriss und sprechen dann über...
Lass mich kurz was zu dem Bändchen noch sagen. Also ich habe es jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal gelesen und bin doch auch wieder beeindruckt, wie Weismann diese wesentlichen Punkte von Gehlen, also um die es jetzt auch in der Folge des Gesprächs gehen wird, also um die Hauptwerke, aber auch die biografischen Details aufbereitet hat. Und ich glaube, das kann man sagen, dass das Weismann einer der besten Gehlen-Kenner ist, die es überhaupt gibt. Und das deswegen, also das Buch gibt es, glaube ich, ja leider nicht mehr.
Das gibt es lange nicht mehr.
Ja, genau.
Also wir haben die Reihe eingestellt nach 10 Bändchen, weil einige Buchverträge auch nicht erfüllt wurden. Wir wollten sie fortsetzen und haben uns an anderen Dingen zugewandt. Ja.
Dann kommen wir jetzt mal zu Gehlen.
Jetzt gehen wir zu Gehlen über. Also Arnold Gehlen, erstmal eine kurze Lebensskizze und dann sprechen wir eben über seine 4, 5 wichtigsten Bücher und ein paar Nebenstrecken. Er ist 1904 geboren, als Kind vermögender Eltern.
Vater war Verleger.
Ja, Leipzig, an mehreren Verlagen beteiligt. Und er hat dann Privatunterricht erhalten, später am Thomas-Gymnasium in Leipzig sein Abitur abgelegt und hat dann auch dort ein Studium aufgenommen, Philosophie, Germanistik, Kunstgeschichte in Leipzig. Dann später für ein, zwei Semester in Köln und hat aber dann in Leipzig abgeschlossen.
Genau, nach Köln ist er gegangen und da kommen wir auf den gestrigen Vortrag ein bisschen zu sprechen, den er Felix Dirsch gehalten hat, um Scheler zu hören.
Genau.
Weil er sich schon damals auch für die, ja letztlich diese philosophischen Fragen, die dann später in seinem Werk eine Rolle spielt, interessiert hat.
Nikolai Hartmann auch.
Genau, Nikolai Hartmann war der Zweite. Und in Leipzig hat er ja im Wesentlichen bei Hans Driesch studiert. Driesch ist ja eigentlich Biologe gewesen, Zoologe, und hat aber dann Naturphilosophie gelehrt in Leipzig. Und unter anderem der Jünger hat ja bei ihm auch irgendwie ein oder zwei Semester belegt. Also er war damals eine ziemliche Berühmtheit. Und bei ihm hat ja Gehlen sowohl promoviert als auch habilitiert.
Und zwar 27 und 30, also eine unglaublich rasche akademische Karriere hingelegt. Er war also gerade mal 27 Jahre alt, als er seine Habilitation abgeschlossen hatte. Und Sie wissen ja auch aus anderen Berufszweigen, vor allem Militär und Beamtenstand, war das ja dann so, dass mit der Machtübernahme durch die NSDAP Karrieren in Schwung kamen. Und das ist bei Gehlen nicht anders gewesen. Er ist am 1. Mai 1933 in die Partei eingetreten, später dann noch in den Nationalsozialistischen Dozentenbund, hat dort auch geringfügig Ämter ausgeübt. Vor allem aber dann, was ja eine seltsame Sache ist, die Professur 34, die Professur seines Lehrers Hans Driesch übernommen, der eben aufgrund seiner Abstammung und Unzulänglichkeit aus Sicht des neuen Systems aus dem Amt gedrängt wurde.
Ja, also dazwischen gab es ja noch eine Stufe, die ist nicht ganz unwichtig, dass er bei Hans Freier ja irgendwie Assistent war.
Freier war in Leipzig.
Genau, und Freier ist ja letztlich so der Begründer der Soziologie, was ja auch später dann für Gehlen in dem Lehrstuhl in Aachen eine Rolle spielt, also weit nach dem Zweiten Weltkrieg dann. Aber damit, weil immer mal auch die Frage aufkommt, hat denn eigentlich Gehlen was mit der konservativen Revolution zu tun? Also wir haben ja gesehen, in dieser Phase konservative Revolution zwischen 1918 und 1933 hat Gehlen ja eben promoviert und habilitiert. Und es gibt zum einen eben die Verbindung zu Hans Freier, der ja ein wichtiger Vertreter der jungen konservativen / nationalrevolutionären Strömung in der konservativen Revolution war. Und es gibt ja letztlich das erste gedruckte Werk, eine Rede von Gehlen auf Hofmannsthal, die er, glaube ich, auch 1927 gehalten hat. Genau. Und das ist eigentlich einer der wenigen Belege, dass er irgendwie in diesem Ideenkreis damals unterwegs war.
Er war drin, aber er war nicht beteiligt an Projekten, also nicht an Zeitschriften, nicht an Denkkreisen, die es dort gab. Also er ist nicht tief eingedrungen in diesen Kosmos der konservativen Revolution, den ja dann Armin Mohler nach dem Krieg als solchen beschrieben hat. Klar war aber, dass er eben Formen des Denkens beziehungsweise eben Inhalte und Stoßrichtungen des Denkens, die die KR gepflegt hat, selber stark gepflegt hat und versucht hat, weiterzutreiben. Und wir müssen vielleicht noch erwähnen, und da bist du Experte für, weil du ja über die philosophische Anthropologie auch intensiv gearbeitet hast, dass die Soziologie damals noch kein eigenständiges Fach an der Universität war.
Das ist ja im Grunde erst entstanden in den im Grunde erst nach dem Krieg richtig eingeführt worden. Bis zu dem Zeitpunkt waren ja im Grunde alle Soziologen entweder Juristen, Nationalökonomen oder eben Philosophen. Das gab es eben auch. Und er fällt im Grunde in diese Phase, als sich die Soziologie als Fach etabliert. Und das bleibt ja auch für Gehlen sozusagen eigentlich ein Kennzeichen, dass er letztlich ja von der Philosophie kommt, letztlich auch von der Naturphilosophie interessanterweise, und dann die Anthropologie, die philosophische Anthropologie für sich entdeckt und dann später ja sich, als er an Aachen dann nach dem Zweiten Weltkrieg war, vor die Entscheidung gestellt, philosophischen Lehrstuhl oder soziologischen, dann nehme ich den soziologischen. Genau. So, weil das ihm eher entgegenkam und warum, das wird sich, glaube ich, jetzt dann noch relativ schnell zeigen.
Also er ist 38 nach Königsburg oder?
Ich wollte ganz kurz zur philosophischen Anthropologie. Das ist ja jetzt im gestrigen Tag schon angeklungen, dass also die Hauptvertreter Max Scheler, Helmut Plessner, Arnold Gehlen, die ja zeitlich auseinanderliegen, also die beiden Werke von Scheler und Plessner sind dann 1928 erschienen und das von Gehlen, der Mensch, um das es dann auch geht, 1940. Dazwischen liegen ja viele Jahre und dennoch hat man eben diese drei immer zusammen gesehen als Vertreter der philosophischen Anthropologie und zwar nicht einfach einer Anthropologie, die auch philosophisch ist oder die eben von der Philosophie betrieben wird, sondern im Grunde als so etwas wie einen eigenständigen Denkansatz, die also einen, ja, Gehlen sagt dann später eine Art Wirklichkeitswissenschaft, eine empirische Philosophie. Ja, das ist bei ihm, nennt sich das so, bei Scheler ist es dann noch eher klassisch orientiert, das ist noch sehr geistphilosophisch und bei Plessner ist es noch fast noch mehr biologisch als bei Gehlen. Aber das ist so, im Grunde in diesem Kosmos findet das dann statt. Er kommt ja, vielleicht noch als Letztes, zwar auch von der Naturphilosophie, aber hat ja auch viel, vor allen Dingen so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre zum Idealismus gearbeitet. Mhm. Und das ist ja dann auch ein Grund, dass er eben sieht, die Philosophie, das ist ja nicht anders als heute, hat sich irgendwie überlebt. Also der Einfluss der Philosophie, der in Zeiten leitend war, Orientierung gebend, hat sich erschöpft. Also da kommt nichts mehr. Und Gehlens Schritt ist dann eben zu dieser, ja, Wirklichkeitswissenschaft, empirischen Philosophie, einfach um ein neues Feld zu eröffnen und vor allen Dingen ein Feld, auf dem man auf sicheren Grund steht und auf sicheren Grund argumentieren kann. Und da findet ja die Ablösung dann letztlich von der idealistischen Philosophie, genau, statt.
Also da hat er stark über Fichte gearbeitet, ja, was auch sehr gut zu ihm passt, weil er sich eben stark dann begann zu interessieren für Verhaltens- und Handlungsfragen, Willensfragen. Und so, er ist dann 38, wenn wir biografisch weitermachen, nach Königsberg berufen worden auf den wohl bedeutendsten Philosophielehrstuhl, den es überhaupt gab, neben den Kants. Ja. Ist dort aber seltsamerweise nicht lange geblieben, sondern anderthalb Jahren nach Wien gewechselt. Also 1940 schon nach Wien gewechselt und dort auch bis 1945 geblieben. Zwischendurch zuerst eine nicht frontnahe und dann eine frontnahe Kriegsverwendung, die ihn auch im Endkampf um Schlesien schwer verwundet hat. 1945, er kam dennoch in amerikanische Kriegsgefangenschaft, wurde entlassen, nach dem Krieg dann als Mitläufer eingestuft in diesen berühmten Entnazifizierungsverfahren und hat aber gleichzeitig in Österreich seinen Beruf verloren.
Alle reichsdeutschen Professoren haben ihre Stelle verloren.
Ja. Muss man sagen, das Glück gehabt, dass er dann bereits 1947 wieder eine Professur angeboten bekommen hat, die er angenommen hat in Speyer in der Verwaltungshochschule, ja, genau, des Bundes. Also damals natürlich noch nicht des Bundes, aber dann später des Bundes. Und das ist dann so, im Grunde kennen Sie das alles. Schmidt hat nie wieder akademisch Fuß fassen können im akademischen Betrieb. Jünger hatte Publikationsverbot. Bei Gehlen ging das relativ glimpflich ab mit dieser Professur in Speyer und später dann in Aachen.
Was ganz kurz auch damit zu tun hatte, dass Speyer eben französische Besatzungszone war.
Die waren
nicht so Re-Education fixiert, sondern eher politisch wollte man die Deutschen nicht wieder hochkommen lassen, aber was die gedacht haben, war denen im Grunde nicht so wichtig.
Und er hat dann also 1962 nach Aachen gewechselt bis zur Emeritierung 1969 und auf eine renommierte Universität wie Heidelberg hat er es nicht mehr geschafft. Das wurde dann also schon von Gehlens Gegnern auch hintertrieben, die eben nicht wollten, dass seine Art zu denken wieder im akademischen Betrieb auf so einem bedeutenderen Lehrstuhl Fuß fassen könnte. Das sind dann Namen wie Horkheimer oder König, die das hintertrieben haben.
Also René König, vor allen Dingen eben Remigranten, die also emigriert waren. König war emigriert, Plessner war emigriert, Horkheimer, Adorno. Wobei Horkheimer, Adorno jetzt mit Gehlen gar nicht so viele Sträuße ausgefochten haben. Also Adorno war mit Gehlen ja interessanterweise eher Freundschaft. Naja, Freundschaft ist ja übertrieben, aber die Briefe, die sich die geschrieben haben, weiß man, bringt ja ein paar davon, die sind doch immer sehr anerkennend. Und im Grunde, was ja an dem Vortrag erst schon anklang, diese ganze Frage der Kulturindustrie und die Kulturkritik der Horkheimer-Adorno-Schriften der Mitte der 40er Jahre, die gibt es ja gewisse Überschneidungen. Aber wer ihn wirklich verhindert hat, ist René König, der ja auch ein Soziologe gewesen ist. Und
früher mit Habermas auch schon.
Ja, genau, das war ja dieses 58.
Und das klang ja auch schon im Vortrag von Ivo Claire an. Es kommt da ganz stark auf Hochschulpolitik an. Also gar nicht so sehr auf die Frage, ist das jetzt für die Studenten interessant, was gelehrt wird, oder hat es in irgendeiner Weise wissenschaftliche Substanz oder nicht, sondern es kommt darauf an, wer ist in der Lage, Lehrstühle zu besetzen, wer ist in der Lage, eine Schülergeneration heranzuziehen, die dann wiederum nachrückt und die dann im Grunde so eine Art Zitat-Karussell anwirft oder so eine Art Empfehlungskarussell anwirft. Das ist ja etwas, was, würde ich mal sagen, ganz typisch ist für Konservative, die eben immer verlieren, weil sie zu anständig sind und weil sie sich sagen, wenn da einer denken kann, dann darf er ran, während das eben in so einem klassisch links gekaderten Verständnis ausgeschlossen ist, jemanden ranzulassen, der zwar denken kann, aber die nicht die eigene Gesinnung vertritt. Und das ist dann so, dass das also in sehr vielen Fächern so war, dass Professoren die Schlange an ihrer eigenen Brust genährt haben und im Grunde linke Leute in die Hochschule gehievt haben, die natürlich selbst einen Teufel tun und jetzt rechte Leute in die Hochschule hieven würden.
Ja. Würden sie in der Tat nicht tun, ja. Also insofern, ihn hat das der Schicksal ja nicht so hart getroffen, nur halt keinen renommierten Lehrstuhl mehr. Es gab noch so ein paar Debatten dann im Nachgang über die Frage, wer hat eigentlich die philosophische Anthropologie erfunden, inwieweit, also dass er von Scheler profitiert hat, hat der Gehl nochmal zugegeben. Aber insbesondere war das dann ein Streitpunkt zwischen Plessner und Gehlen im Grunde über, ja, nicht Plagiatsfragen, aber wo liegen jetzt eigentlich die Ursprünge dieser Denkhaltung? Aber damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum ersten Hauptwerk.
Biografisch genau ist es jetzt weiter nicht mehr interessant. Es gab Reisen und so weiter, aber es ist nichts Großes passiert in dem Leben. Er starb dann 1976 in Hamburg. Und was man vielleicht gleich noch erwähnen kann, ist, einen gewissen Ausgleich zu diesem nicht ganz großen Ehren im Universitätsbetrieb hat Gehlen ja dadurch erhalten, dass er ein ausgesprochen erwünschter und beliebter Redner vor allem auch in der Industrie war. Also im Verwaltungsbereich, im großindustriellen Bereich. Ja. Und also überhaupt unglaublich viel gemacht so an Vorträgen, an Beiträgen zu Sammelbänden und so weiter und so fort.
Ja. War ja sowieso dann so eine Ausweichlinie, die sich dann in den 60er Jahren etabliert hat für konservative Professoren. Ich glaube auch Forsthoff und so Leute, die sind ja ständig irgendwo aufgetreten, weil der Linksruck der Gesellschaft ja zuletzt bei den Leistungsträgern ankam. Und das sind ja dann die Industrie und Verwaltung und so weiter. Die haben also noch relativ lange irgendwie Interesse daran gehabt, eine wirklichkeitsbezogene Unterrichtung zu erhalten.
Auch da haben wir ja einen, den man noch erwähnen kann, Armin Mohler, der ja Stiftungsvorsitzender der Siemens-Stiftung in München war und der mal berichtete, also ihn auch kennengelernt in seiner ganz späten Phase, berichtete, dass er natürlich mit Honoraren spielen konnte, die für den einen oder anderen eher mittellosen Schriftsteller oder Privatgelehrten oder so das doppeltes Monatsgehalt bedeutet haben. Und das sind also fürstlich ausgestattete Vorträge gewesen. Und Gehlen hat bei Mohler auch fast regelmäßig referiert.
Genau, hier sind zwei so Bände. Das ist ja interessant, die Siemens-Stiftung, die ja Mohler seit Ende der 50er Jahre, glaube ich, leitet, oder 1960 oder so.
Nach seiner Rückkehr aus Paris.
Das sind so Tagungsbände, also die haben mal Symposien gemacht. Und wenn Sie sich heute anschauen, was da für Leute teilgenommen haben, eher so neben Gehlen, Friedrich Georg Jünger und Mühlmann, ein bekannter Anthropologe, und also Kulturanthropologe, wen haben wir hier noch drin?
Also Heidegger hat dort referiert,
genau,
natürlich.
Also,
das Schriftsteller
ist schon alles sehr beeindruckend und ist eben ja damals auch noch im DTV erschienen und also im großen Verlag war nicht randständig. Also da ist Gehlen jeweils vertreten, Leistungsprinzip und was ist Glück. Also da hat im Grunde auch, das kommt dann in anderen Bänden, die vielleicht noch vorstellen, zum Tragen, im Grunde auch zu jeder Frage etwas zu sagen gehabt. Und man liest die Dinge auch heute noch mit Gewinn. Also sowohl in der Analyse als auch in der Schlussfolgerung. Wir haben ja erst diesen Vortrag gehört von ihm und viele Dinge, die er 64 gesagt hat, die die Brisanz oder die Folgen davon, die haben wir ja alle schon kennengelernt. Insofern hat das natürlich schon eine bestechende, ja, eine ziemlich Durchdringungstiefe, eine ziemlich beeindruckende.
Bandbreite.
Bandbreite, auch das, ja.
Ja, wir können jetzt zum
ersten Schau kommen, ja.
Sozusagen. Du hast natürlich immer die schöneren Ausgaben.
Naja, das ist,
ich bin ja eher so der Du-Student, was diese Dinge anbelangt.
Ja, das ist auch eine Studentenanschaffung, wirst du lachen. Mhm. Ich glaube, das war günstiger damals, als sich das neu zu kaufen. Ja, so arm war ich damals. Ne? So, das ist die vierte Auflage von 1950.
Vom Menschen.
Ja. Genau.
Ich habe die 13. Auflage in der berühmten roten Reihe von Klostermann.
Ja. Nee, das ist UTB.
Klostermann kommt später. Genau. UTB, Klostermann kommt dann später.
Genau.
Ja. Können wir rausschneiden. Ne?
Das
schneiden wir raus. Alter Mensch, 1940 ja. erschienen.
Ja.
Und im Grunde ist es ja das Werk, in dem Gehlen das tut, was eben diese philosophische Anthropologie an sich versuchte, nämlich das Wesen des Menschen, den Kern des Menschen, aus dem Menschen selber heraus zu erklären und nicht mehr von Gott her zu erklären, beispielsweise.
Genau, ja? Also das Schlüsselwerk, also sagen wir mal, der Schlüsselbegriff ist ja zum einen Mängelwesen, das hat er jetzt nicht erfunden, da kommen wir vielleicht noch drauf, sondern das war ja die Handlung. Also der Mensch ist Mensch, weil er handelt, weil er Gründe hat, weil er gezielt handeln kann. Und da ist ja auch dieser Einfluss, den du, glaube ich, erst schon erwähnt hast, des amerikanischen Pragmatismus, also was ja die Fragestellung eben, wie sind Handlungen also begründbar und welchen Bezug gibt es eben zu unserem Geist und zur Handlung?
Das hat er. Das haben wir noch nicht erwähnt mit dem amerikanischen. Das war in einem Vorgespräch, haben wir das mal erwähnt.
Ich bin schon so durcheinander, ja.
Also das ist jetzt was ganz Wichtiges, weil Verblüffendes. Das ist ja so, dass Gehlen sich von der deutschen philosophischen Tradition des Idealismus löst, weil er eben sagt, dass das hast du erwähnt, genau, dass der Idealismus eben im Grunde als Denkgebäude hochgeknüpft eben an verschiedenen deutschen Philosophen und so weiter keinerlei Einfluss mehr hat auf den Lauf der Welt und vor allem eigentlich nichts zur Erkenntnis unserer Zeit und zur Deutung unserer Zeit beizutragen hat. Also das war jetzt sehr apodiktisch von mir ausgedrückt, ganz so hart hat er es nicht gesagt. Es gibt von ihm aber sehr, sehr vernichtende Sätze über Denkgebäude, die in sich geschlossen sind. Also das hat er abgelehnt und hat gesagt, wir müssen zu einer Wirklichkeitswissenschaft kommen. Wir müssen im Grunde den amerikanischen Pragmatismus lesen und ihn auf eine deutsche Art anzuwenden beginnen.
Also man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Philosophie, denkt man ja oft, ist so ein Monolith. Klar, man liest dann Platon und Aristoteles und bis hin eben zur Gegenwart, vielleicht Kant noch. Aber dennoch ist es insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert ja so, dass die Philosophie immer wieder eine Art Leitidee vertritt, die ganze Philosophie in einer bestimmten Zeit repräsentiert oder bestimmt. Und das war eben vor der anthropologischen Wende der 20er, 30er Jahre, war das die Erkenntnistheorie im weitesten Sinne. Da hat man also letztlich von der Person abstrahiert und eigentlich nur darauf, wollte man darauf hinaus, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn ich etwas erkenne, um es mal ganz platt zu sagen. Und man hat irgendwann gesehen, dass also die Beziehung zum Leben und zum Menschen, dass die fehlt. Und das ist diese anthropologische Wende in der Philosophie in den 20er Jahren, die eben mit Scheler ansetzt, mit Plessner und den Gehlen endet. Und jetzt kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Wann schreibt er denn dieses Buch? Ja, im Dritten Reich. Und im Dritten Reich ist natürlich Anthropologie, Rassenkunde und solche Dinge ein Riesenthema. Eigentlich hätte er damit ja ein Star werden müssen, aber wenn man das Buch liest und auch die damaligen Diskussionen liest, das Wort Rasse kommt bei Gehlen kaum vor, also zumindest nie in dem Sinne, dass man jetzt also die europäische Rasse auch nochmal unterteilen muss und das vor allen Dingen kommt es in dem Sinne nicht vor, dass also die Rassenunterschiede irgendeine Art von anderem Menschsein begründen würden. Und das merkt man in der damaligen Diskussion dann auch, als das Buch eben 1940 erschien, dass man ihm das zum Vorwurf gemacht hat. Also da ist dieser Einfluss des amerikanischen Pragmatismus, also die Orientierung an der Handlung, ja zu spüren. Aber das ist im Grunde den NS-Philosophen zu universalistisch, wenn man es mal so sagen will. Also,
ja, was ja klar, weil es ja um den Mensch an sich geht,
genau.
Seine Art. Also da können wir jetzt Begriffe wiederholen, die wir in den letzten zwei Tagen schon einige Male gehört haben und auch natürlich angewendet haben in den Diskussionen oder die Vorträge selber sich auf Begriffe gestützt haben, heute nochmal ganz stark. Erstens wird der Mensch eben beschrieben in Rekurs auf Denker wie Herder und Nietzsche als das nicht festgestellte Tier. Also das heißt, es ist ein Lebewesen, das nicht in eine ökologische Nische eingepasst ist, sondern dessen sehr besonderer Entwurf darin besteht, dass er unspezialisiert ist und unsicher, was seine Instinkte anbelangt. Das heißt also nicht eingepasst in eine so und nicht anders mögliche Form zu sein und zu leben, sondern auf eine weltoffene Art freigelassen. Und die Ableitung daraus ist, es muss sich verhalten, es muss sich vor allem zu sich selbst verhalten, es ist sich selbst eine Aufgabe und es muss sozusagen mit jeder Entscheidung und jeder Handlung seine Existenz absichern und auf Dauer stellen. Und das alles abgeleitet aus dieser fast verzweifelten Situation, ein nacktes, ewig in der Kindheit steckendes Tier zu sein, ohne Fell, ohne Bewaffnung,
Nesthocker
und so weiter und so fort. Darüber haben wir ja heute und gestern schon sehr, sehr intensiv gesprochen.
Weil das jetzt nicht unmittelbar eingängig ist, ne? Also mit dem Mängelwesen.
Natürlich eine Standpunktfrage, das ist ja das, was heute auch ausgeführt wurde. Hat Claire ja gesagt, Mängelwesen ist ja immer vom Standpunkt aus, dass man sagt, es kommt also zunächst vor allem auf das Fell und auf die Klaue und auf das Gebiss oder auf eine bestimmte eindeutige Fixierung, auf eine bestimmte Art Beute oder auf eine bestimmte Art Lebensraum an. Von einem anderen Standpunkt aus ist es natürlich, kann man sagen, das hochbegabte Tier. Also da ist jedes andere Tier mit einem ungeheuren Mangel ausgestattet. Das ist auch an diesem Begriff später kritisiert worden oder in der Rezension und Rezeption des Werks Gehlens kritisiert worden. Aber wir übernehmen diesen Begriff des Mängelwesens, weil es eben diesen Handlungstrieb auch gleich veranschaulicht. Er muss handeln, er muss sich verhalten, er muss die Aufgabe lösen, wie es ihm überhaupt gelingen soll, zu leben. Und das ist die Natur des Menschen. Und daher rührt dann auch dieser berühmte Satz Gehlens, dass die Natur des Menschen die Kultur sei, also die Künstlichkeit, das Artifizielle, das bereits, auch diese Begriffe fielen heute schon, die Verstärkung eines Organs durch einen Faustkeil oder die Ersetzung eines Organs oder sogar die Neuerfindung von Dingen, die in der Natur nicht vorkommen. Ich habe es gestern erwähnt, die Bogenwaffe ist etwas, was in der Natur keine Entsprechung hat. Also dass man etwas spannt und abschnellt, um Jagd auszuüben. Dass das eben Dinge sind, die ganz und gar der Natur des Menschen entsprechen, weil er eben gezwungen ist, sich zu verstärken, sich zu behausen, sich sozusagen in irgendeiner Weise zu umgeben mit Dingen, die sein Überleben sichern können in einer an sich gefährlichen oder feindlichen Umwelt.
Was ist jetzt das Besondere im Vergleich zu den anderen Entwürfen der philosophischen Anthropologie, im Vergleich zu Scheler, der noch ganz dem traditionellen Bild verhaftet ist, also diese Stufenpyramide aufmacht, also die organische, anorganisch-organische Basis bis eben hin zum Geist, der leitend wirkt. Das ist bei Plessner ja ähnlich mit den Stufen des Organischen. Das ist bei Gehlen ja jetzt auf einen Moment zurückgeführt. Also wie fast reduktionistisch ist es, vielleicht übertrieben zu sagen, aber das ist der Kern, von dem alles andere aus entwickelt wird, also diese Kulturfrage. Ich weiß nicht, ist das eigentlich das Entscheidende, was den Punkt ausgemacht hat? Weil es ist ja auch eine, bei der Philosophie der Anthropologie ist ja auch im Wesentlichen die Frage, jeder, der es liest und versteht, muss es ja irgendwie nachvollziehen können. Das ist ja eben, das ist ja das Schöne an dieser Art von Philosophie, an der empirischen Philosophie, die muss unmittelbar einleuchten oder nachvollziehbar sein. Und das haben wir ja, das fällt einem ja bei Scheler schon schwer, weil natürlich immer so diese Geistfrage, das ist natürlich auch viel Spekulation. Und das versucht ja Gehlen gerade mit diesem Entwurf einer empirischen Philosophie sozusagen zu umgehen, indem er das eben auf einer gewissen Datenbasis.
Wir haben ja heute schon etwas über diesen Hiatus gehört, also oder gelernt. Also diese kurze Verzögerung, die bei Menschen zwischen Reiz und Verhalten liegt. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Unterschied zum Tier, das eben auf einen bestimmten Reiz eben immer so handelt oder reagieren muss, weil es seinem Instinkt entspricht. Und bei Menschen kommt eben diese minimale Verzögerung zum Tragen, die ihm erlaubt, darüber nachzudenken, wie auf diesen Reiz jetzt reagiert werden könnte. Und das eröffnet sofort einen Fächer an Reaktionsmöglichkeiten, also die sich vom zutiefst egoistischen über das altruistische Verhalten, vor allem aber planbares Verhalten.
Genau, das ist der
entscheidende Stichwort. Das heißt, Dinge so auf Reize so zu reagieren, dass dahinter eine Strategie erkennbar wird, ein Plan erkennbar wird.
Also das ist entscheidend. Genau, Plan und Ziel. Also es, glaube ich, gibt die Stelle irgendwo, wo er sagt, also der Mensch erblickt im Baum das Boot. Also das heißt, er weiß schon, was er damit anfangen will. Und neben dem Ziel und dem Plan ist natürlich die Dauerstellung wichtig. Also Gehlen, glaube ich, bringt ja auch diese Beispiele. Natürlich gibt es im Tierreich Werkzeugverwendung, was weiß ich, bei Bibern oder Affen oder sowas. Das sozusagen, aber der Unterschied liegt eben darin, dass es bei Menschen auf eine andere Art tradiert wird. Erstens, dass es also neu anwendbar ist, aber sozusagen es wird weiterentwickelt und es wird dauerhaft weitergegeben.
Genau.
Ja, also durch Schrift. Also Schrift ist natürlich an zweiter Stelle, Sprache, Zeichensprache, Sprache. Das ist ja dann der nächste Moment, was überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet, zu mehreren einen Plan zu verfolgen. Das ist ja dann, ja, so.
Also die...
Müssen wir langsam...
Ja, wir gucken immer auf die Uhr. Also ein entscheidender Begriff, der da eben dazukommt und der dann in der Ausgabe von 1940 weniger problematisiert wurde natürlich als in späteren Ausgaben, ist der der Zucht. Und das ist ja das, was ihm dann nach dem Zweiten Weltkrieg vorgeworfen wurde. Also selbst heute gibt ja so eine dumme Internetseite, ja, die gar nicht so dumm ist, sondern eher für uns dumm. Das ist die nennt sich Gegneranalyse. Und die haben ja sich vorgenommen, jeden einzelnen Denker, mit dem wir uns beschäftigen, ebenfalls zu skizzieren und im Grunde zu zeigen, warum es falsch ist, auf diesen Denker zu hören. Das ist eine Internetseite, die muss ich mal anschauen, extrem professionell gemacht, wird vom Bundesministerium des Inneren gefördert, von diesem Projekt Demokratie fördern finanziert, also mit unglaublich viel Geld. Und da hat natürlich neben Schmidt, Jünger, Mohler und so weiter auch Gehlen seinen Artikel. Und die problematisieren natürlich diesen Begriff der Zucht, und zwar bewusst missverständlich. Mit Zucht meinte Gehlen jetzt nicht die Züchtung im Sinne einer biologischen Züchtung, sondern die Zucht, die vor allem der Wille oder die Fähigkeit ist, die über die ganze Breite der Person ablaufenden Bewegungen, das ist jetzt ein Zitat, also die über die ganze Breite der Person ablaufenden Bewegungen in Führung zu nehmen. Das heißt also, Selbstzucht zu betreiben. Das bedeutet, sich zu objektivieren, den Ablauf der Handlungen zu objektivieren, eine gesunde Distanz zu sich selbst aufzubauen. Das ist überhaupt ein Schlüsselbegriff bei Gehlen, sich von sich selbst sozusagen zu distanzieren, so eine Oberschau einzunehmen und zu sagen, wer bin ich, was tue ich eigentlich? Ist das etwas, was ich durchhalten kann? Ist das etwas, was gedeihlich ist? Ist es etwas, was trägt? Ja? Und ist es überhaupt wiederholbar beispielsweise oder eine einmalige Sache? Ja? Ist es wiederholbar unter dem Druck der Aufgaben, die täglich auf mich einprasseln? Und das ist immer wieder dasselbe Denkschema oder dieselbe Aufgabe. nicht immer die Frage, was kann ich im Überschuss der Kraft heute vielleicht einmal bewerkstelligen und dann nie wieder, sondern wie ist es eigentlich, wenn ich das ein ganzes Leben lang tun muss? Also eine Institution oder so auf Dauer angelegte, auf Dauer angelegte Verhaltensweisen sind ja gerade deswegen auf Dauer angelegt, weil sie über sehr, sehr, sehr lange Zeiträume und das heißt auch über ein halbes Menschenleben wiederholbar sind.
Da sind wir jetzt schon eigentlich bei fast beim zweiten Werk. Die Genese geht ja so, wenn man den Menschen, also in den drei Auflagen, die vor Kriegsende erschienen sind, gab es da noch dieses, ich glaube, das Kapitel Führungssysteme hieß das. Und also da spielte die Zuchtfrage und eben das Führungssystemfrage eine große Rolle. Das hat er dann ausgegliedert in der ersten Nachkriegsauflage und ist dann auch so geblieben. Hat dort sozusagen einige Themen des Geistes nochmal drangehangen als letztes Kapitel und hat dann ja den Mensch 2 geschrieben, nämlich dieses, was eben im Nachhinein ein bisschen skandalisiert wurde, ein ganzes Buch gewidmet, Urmensch und Spätkultur.
Genau.
Da ist nämlich ja die Institutionenlehre drin.
Das ist sicher auch eine schöne Ausgabe.
Nee, leider nein. Nicht, ne? Das ist,
dann nehmen wir jetzt mal meine. Urmensch und Spätkultur. Genau, also der Mensch 2, sagt man auch.
Ja. Na, so hat er das genannt, genau. Aber der Verleger war so intelligent, da einen etwas verkaufskräftigen Titel zu wählen.
Also spannt den kompletten Bogen auf.
Wir haben es ja erst im Vortrag, glaube ich, schon gehört. Also Gehlen, dieser Vortrag von 1964, wo er ja versucht, die Frage zu klären, inwieweit Institutionen sicher sind, wichtig sind, weil sie uns eben Handlungssicherheit geben. Ja, also das hat er ja an dem Beispiel der Ethik illustriert. Wir haben eine Art natürlich gegründete Ethik des Mitleids, die allerdings eben nicht, also die noch relativ stabil ist in Bezug auf ein kleines Kind, so das er erklärt. Aber dann, wenn man sozusagen Nothilfe leisten muss für jemand anders, dann ist das eben nicht der Fall. Und das muss in irgendeiner Art und Weise auf Dauer gestellt sein, innerhalb natürlich eines zunächst mal eng umrissenen Rahmen. Da meint er die Familie oder die Sippe, die damit ja irgendwie dauerhaft klarkommen muss oder dauerhaft dafür sorgen muss, dass das funktioniert. Und die Institutionen, das sind ja sehr verschiedene Dinge. Das muss jetzt nicht unbedingt die Polizei sein. Das können eben auch geistige Dinge sein, im Grunde Verhaltenslehren.
Ja.
Ich glaube, heute Vormittag kam immer das Strafrecht vor als ein Beispiel dafür. Das ist ja auch eine Institution.
Also Institutionen sind letztlich in ihrer Gesamtheit der entlastende Lebensrahmen, den der Mensch vorfindet, und die seine Instinkt- und Verhaltensunsicherheit abfangen. Auch das ist ja schon zur Sprache gekommen, dass es schrecklich wäre für den Menschen, wenn er sich ohne Erfahrungen sammeln zu können, beziehungsweise eben ohne sich auf diese lebensentlastenden Rahmen verlassen zu können, ständig immer wieder neu sich entscheiden müsste. Und zwar in denselben grundsätzlichen Dingen. Und das ist das, was ihm die Institutionen abnehmen. Da gibt es von Gehlen auch diesen Satz, dass gelungene Institutionen die Vorbedingung der Freiheit sind. Sie erinnern sich, dass wir darüber auch schon sprachen. Und ich wollte dich das auch in der letzten Diskussion schon fragen, aber jetzt mache ich es. Jetzt habt ihr mir für die Sendung aufgehoben. Das ist ja dieser berühmte preußische Satz, dass Freiheit nur in Bindung möglich ist, der im Grunde diese Institutionenlehre sozusagen wie auf eine Formel fasst.
Fontane.
Mhm. Das, ja. Also, ich wusste, dass du das weißt.
War das jetzt eine Testfrage?
Nein, oder was? Ich wusste nicht, dass es von Fontane kommt. Ne?
Also es gibt einen Roman Fontane, ich glaube, das ist Graf Petöffi, da sozusagen ist diese Ausformulierung, dieses Dienen in Freiheit, ja, heißt es da, das ist ja das, was du meinst.
Genau.
Also wobei das sozusagen dieser Bindungscharakter der übergeordneten Form da ja sozusagen im Vorfeld steht und man das ja davon abheben will, dass man zu irgendwas gezwungen wird. Also dass dieses Dienen eben aus freien Stücken geschieht. Worauf du jetzt hinaus willst, ist, dass es also dieses Dienen in einem gewissen Rahmen passiert. Das ist ja ein Aspekt der Institution, wenn wir jetzt mal den preußischen Staat nehmen. Aber der hat er vor allen Dingen auch den Sinn, wenn man jetzt von Freiheit redet, dass er eben die Leute ja zum einen handlungssicher macht, ja, weil klar ist, was von einem verlangt wird. Also man muss nicht in jeder Situation neu entscheiden, was tue ich jetzt, sondern Es ist klar, es gibt Verbote, es gibt Erlaubnisse, es gibt also Dinge, an denen ich mich orientieren kann. Und das ist ja so dieses Ideal, dass man diese Wahl hat zwischen einem Polizeistaat und zwischen dem Staat, wo also die sozusagen diese Ethik verinnerlicht ist. Der Polizeistaat, da muss ich an jede Ecke jemanden stellen, der aufpasst, dass die Leute nichts Böses tun. Und diese Verinnerlichung, also das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Institutionen funktionieren und eben, was ja bei Gehl ein ganz wichtiger Punkt ist, diese, ja, wie sagt er, Hintergrunderfüllung, glaube ich, ist das Wort. Also, dass also die Unhinterfragbarkeit, die Gültigkeit, dass die gegeben ist. Und die führt dann eben dazu, dass du nicht an jede Ecke einen Polizisten stellen musst, sondern dass die Leute eben von sich aus funktionieren. Das ist jetzt ein blödes Wort, aber das ist ja eigentlich Ziel von so einer Art von also, ethischen Erziehung.
Das ist was ganz Wichtiges. Das ist ja das Entscheidende, dass man jetzt nicht sich an den Tisch setzen kann und sagen, wir finden jetzt ein paar Institutionen, die irgendwie dienlich wären, gedeihlich für unser Leben, die uns entlasten würden und da halten wir uns alle dran. Gehen halt also ganz genau beschrieben in Urmenschen Spätkultur, dass es bei Institutionen unbedingt auf Überdeterminiertheit ankommt. Also das ist auch ein weiterer Schlüsselbegriff Gehlens. Das bedeutet also, dass die Institutionen so etwas nicht Hinterfragbares haben und überhaupt das mit, man nennt es auch das machiavellische Dilemma, ja? Mhm. Dass man mit dem Pochen auf Institutionen und diesem einhämmernden Erklären, warum sie so wichtig sind, an der Dekonstruktion dieser Institutionen teilhat, weil man sie eigentlich zu sehr erklärt. Und sie wirken nur, wenn sie nicht zu sehr erklärt werden.
Genau, also das ist jetzt nochmal, jetzt hat ja noch zwei Seiten das Problem. Weil letztlich ja auch Gehlen, wenn er hergeht und die Institutionen erklärt, ja auch das Arcanum im Grunde berührt.
Das wusste er auch.
Genau, das wusste er. Und jetzt ist natürlich die Frage, was will er damit erreichen, wenn er das erklärt. Klar, er ist Wissenschaftler, er will also sagen, wie es funktioniert. Aber Gehlen, das merkt man ja zumindest in dem Buch schon, hat jetzt keinen dezidiert politischen Anspruch, aber indem er ja darauf hinweist, dass es also ohne funktionierende, ohne sich selbst, aus sich selbst heraus gültige Institutionen im Grunde kein stabiles Leben geben kann, scheint damit ja doch so eine Art Hoffnung verbunden gewesen zu sein, dass der Hinweis darauf, also was ja im Prinzip eine aufklärerische Tat ist, ja, aber eben, dass das irgendwie vielleicht wirkt, dass die Intellektuellen ihre Kritik an den Institutionen vielleicht einstellen. Das glaube ich nicht, so naiv war er wohl nicht. Aber irgendein über das wissenschaftliche Interesse hinausgehen, das muss es ja schon gehabt haben. Also ich habe doch den Eindruck bei Gehlen immer, dass also die, wenn er sich das jetzt, ihm war schon klar, es hat zwei Seiten. Ja? Also ich öffne das Arcanum, ja, jeder kann also sehen, worauf unser Leben basiert. Aber da war schwang dann schon so eine Hoffnung mit, so nach dem Motto, also vielleicht sehen die Leute eben doch ein, dass es nicht gut ist, das so in dieser Art und Weise zu hinterfragen, lächerlich zu machen und so weiter und so fort. Das Ding ist ja 56 erschienen, glaube ich, erstmals. Da war es ja alles noch nicht ganz so dramatisch. Aber andererseits hat Gehlen ja eben auch gesehen, vor allen Dingen in den 30er Jahren, dass ja schon mal der Versuch da war, neue Institutionen zu schaffen. Also ich glaube, da gab es so zwei, drei Texte aus den 30er Jahren, die, sagen wir mal, eine gewisse Hoffnung auch auf die Form, ja, Formkraft des Nationalsozialismus hatten. Mhm. Und im Grunde hat er ja diese Sache auch damit reflektiert. Also es ist eben nicht so leicht, was Neues zu schaffen, was dann eben durchträgt. So wie man keine Religion erfinden kann, kann man im Grunde auch keine Institution erfinden.
Also das Zitat über den Nationalsozialismus, ja, das du meinst, das habe ich mir notiert. Er sah im National oder den Nationalsozialismus wohl als ermutigende Kraft an, die den Menschen über das lähmende Bewusstsein seiner Ohnmacht hinausreißen könne. Das ist etwas, was beispielsweise Gottfried Benn auch geteilt hat. Ja? Also, oder Heidegger beispielsweise auch geteilt hat, auf eine andere Art. Und da kommt wieder dieser Begriff der Belastung rein. Also er hat gehofft, dass der Nationalsozialismus mit diesem klaren und positiven Auftrag, den er formuliert hat, also die eigene Daseinsart, die eigene Rasse zu so einer Krönung zu machen und so weiter, den Menschen auf der einen Seite belastet hat und ihm eine Aufgabe gestellt hat und eine große Erzählung und so eine Art Mythos geriert hat und ihm aber gleichzeitig gesagt hat, dass es möglich ist. Also dass es jetzt hier sozusagen tatsächlich so etwas wie eine Entwicklung gibt, plötzlich des Menschen. Während Galen ja eigentlich in seinem ganzen Werk ununterbrochen davon spricht, dass es diese Entwicklung nicht gibt, ja, sondern dass es eher Gefährdungsstufen gibt. Das ist ja das, was er dann in ein, zwei späteren Büchern auch beschreibt, diese Gefährdungsstufen, denen der Mensch ausgesetzt ist.
Gut, andererseits kommt natürlich gerade bei Urmenschen Spätkultur schon so ein Entwicklungsmoment rein. Also er nimmt ja jetzt im Gegensatz zum Menschen in dem Buch auch viel Bezug auf so zum einen Ur- und frühgeschichtliche Forschungen, ethnologische Forschungen, einfach weil er ja versucht, der Sache auf die Spur zu kommen. Also wann entstehen diese Institutionen, wann entsteht diese Stammesethik und so weiter und so fort. Das ist ja da, ich glaube sogar noch in dem Vorwort der späteren Ausgaben, nimmt er ja dann nochmal so nebenher Bezug auf diese Ausgrabung in Çatalhöyük und in Göbeli-Tepe. Und das hat er ja alles ganz genau verfolgt, weil ihm ja klar war, dass also die Institutionenentstehung irgendwas mit der sogenannten neolithischen Revolution zu tun haben müssen.
Also das ist dann vielleicht auch noch ein weiterer Schlüsselbegriff, den wir einführen können, der dann in einem späteren Buch in der Seele im technischen Zeitalter eine wichtige Rolle spielt.
Wollen wir da gleich hinspringen? Weil wir sind im Grunde...
Könnten wir eigentlich,
ja, dann machen wir das mal.
Da hast du wieder eine
schmucke
Ausgabe.
Da gibt es jetzt in dem Sinne, also die ist natürlich schöner als... Also wir können das Publikum entscheiden lassen.
Daumen hoch. Also, die Seele im technischen Zeitalter.
Eins deiner Lieblingsbücher, habe ich gehört.
Ja, ja, schon. Also das ist ein extrem starkes Buch, weil es so klar und auf den Punkt geschrieben ist und eben beschreibt, also andersrum, weil es einem jeden kulturkritischen und sozialromantischen Zahn zieht. Mhm. Also er ist so kalt in diesem Buch, das ist ja auch das, was Weismann immer sagte, Galen ist ein kalter Denker. Und man lernt von ihm sehr, sehr kühl auf die Bestände zu schauen und dann aber auch mit den Beständen rechnen zu können, während man das, wenn man sich etwas vormacht, nicht kann. Und im Grunde beschreibt er in diesem Buch, dass es, auch das haben wir ja auf der Akademie schon ausgeführt, dass es eigentlich sowas wie eine Kulturkritik an der Neuzeit beziehungsweise an der technischen Revolution, an der Industrialisierung, an der entfesselten Energie und an dieser Wendung des Menschen hin zur Totalemanzipierung und zur Subjektivierung nicht gibt. Mhm. Also es gibt keine Kulturkritik, die in der Lage wäre, diesen Weg aufzuhalten.
Das ist Spengler.
Das ist so.
Auch wenn er Spengler nicht mochte, glaube ich, aber das ist Spengler. Es gibt keine weise Umkehr. Nicht durch Kulturkritik.
Ja. Und er hat sich also fast lustig gemacht darüber, über diese verzweifelten konservativen Versuche durch Predigt und Beschwörung von den guten alten Zeiten und den guten alten Werten aufzuhalten, was nicht aufzuhalten sei.
Also man darf ja aber auch nicht ganz vergessen, also ich glaube, wenn man das Werk so ein bisschen überblickt, dann ist einem ja auch klar, dass Galen ein sehr gebildeter Zeitgenosse war. Und diese, was heute so hochgeschätzt wird, die Werte, das hat er ja schon in den 20er Jahren bei Nicolai Hartmann gelernt, dass also, oder vielleicht sogar bei Nietzsche, dass also die Hochschätzung der Werte, die ja ein relativ neues Phänomen ist, ja im Grunde immer dazu führt, dass irgendwas entwertet wird. Und das ist ja, was da nicht ausdrücklich angesprochen wird, aber so ein Dauerthema ist, wenn wir als konservative Rechte sagen, aber wir wollen, dass die wahren Werte wieder gelten, ja, dann ist ja schon klar, dass die im Grunde verloren haben. Weil ein Wert ist ja nur dann was wert, wenn man ihn durchsetzen kann. So. Und das gelingt halt nicht mehr gegen die Tendenz. Insbesondere nicht, wenn man in dieses technische Zeitalter, was ja mit diesen Voraussetzungen 80 Millionen wollen versorgt und verpflegt werden und so weiter, da ist im Grunde gar kein Platz dafür, für solche Dinge.
Ja, also er hat ja, das ist ja die Klammer dann zu Urmensch und Spätkultur, also genau gewusst, was verloren geht, wenn die Überdeterminiertheit der Institutionen, dekonstruiert wird, mhm. wenn die Institutionen zerschlagen werden, wenn der Mensch im Grunde in so eine Dauer-Emanzipation entlassen wird, die vor allem eines bedeutet, dass er die Distanz zu sich selbst verliert, dass er sein Subjektives plötzlich für etwas Objektives hält oder sein Subjektives für etwas, das durchtragen könnte. Und Gehlen, das ist ja die Klammer, sagt ja, selbst wenn er mit aller Lehrmacht, die er hat, und wenn das andere auch tun, mit aller Macht, die sie haben, selbst eine politische Partei das vielleicht tut, auf den Wert der Institution hinweist,
ja.
wird es nicht verhindern können, dass diese Institutionen kaputt gehen, Gut. abgeräumt werden und dass der Mensch in so eine furchtbare Unbehaustheit entlassen wird.
Also das ist ein entscheidendes Stichwort, war jetzt Subjektivismus. Das
ja.
spielt eine ganz große Rolle. Das ist so bei Gehlen das Stichwort dafür, dass also die, ja, die übersubjektiven Dinge, also wie zum Beispiel Institutionen, im Grunde ihren Wert verlieren, weil das alles auf ich bezogen wird. Der zweite Punkt ist diese Dauerreflexion. Die kommt ja auch immer wieder an seinen kulturkritischen, also er war ja trotzdem auch ein Kulturkritiker. Ja, das ist ja nicht so, bloß er hat sich darüber keine Illusion gemacht, wo die Grenze genau. ist. Also er hat nicht erwartet, wenn er jetzt kulturkritisch publiziert, dass danach was anders wird, sondern ging es im Grunde so etwas wie, auch wieder bei Spengler, so dieses Sterben zu begleiten. Und zwar kritisch, wenn man so will. Diese Reflexion, das ist schon in den 30er Jahren so, seine Kritik auch an dem Idealismus und an der darauf basierenden Philosophie, dass der Gefahr sieht, dass es im Grunde in einer Dauerreflexion endet, weil es ja immer nur um einen selbst geht und um die Selbstbefragung. Und das war ja der Schritt raus zum Menschen, raus zu den Institutionen. Und das ist letztlich dann wieder eine Art Anknüpfung an diese frühe Phase von ihm. Also jedenfalls ist es in meiner Meinung nach in dem Buch so.
Sehr wichtig ist, dass er in diesem Buch, also in der Seele im technischen Zeitalter, ja eines dieser berühmten, dass in diesem Buch eines dieser berühmten Zitate vorkommt von ihm, oder dieser ja doch Zitate, das auf den ersten Moment sehr fremd klingt. Wenn er sagt, dass jede Persönlichkeit, und damit meint er nicht jeden Menschen, sondern er meint eine Persönlichkeit, dass jede Persönlichkeit eine Institution in einem Fall sei. Ja? Und das ist sehr interessant, weil es wiederum anknüpft an das, was wir vorhin in anderen Vorträgen schon diskutiert haben, wenn es um die Frage ging, was können wir tun, beziehungsweise dann, das ist ja ab jetzt verboten, was können wir tun, sondern was kann ich was tun?
Genau.
Ja. Also das nehme ich mit ja, aus diesem Seminar. Ja,
das ist Existenzphilosophie, ja. aber genau. das auch nicht.
Und das klar ist, also er sagt, dass man diese Wirkweise der Institution in sich selbst schon wieder aufrichten kann. Das ist ganz komisch hoffnungsvoll bei Gehlen, in sich selbst aufrichten kann, dadurch, dass man sich bemüht, von sich selbst immer auf so eine distanzierte Art und Weise zu denken und zu sprechen und darüber eben versteht, dass diese Distanz automatisch etwas mit Abbremsen von zu raschem Handeln, Abbremsen von zu rascher Hingabe
also
an das ist, was Lorenz später die Verhausschweinung genannt hätte, sondern dass es sich hierbei sozusagen um einen kalten Prozess der Selbstzucht handelt.
Genau.
Und das ist interessant, weil das ja im Grunde so eine Art gehlensche Antwort auf die Ich-Epoche und auf die Subjektivierungsepoche sein könnte. Dass man sagt, gut, wenn jetzt alle vom Ich reden, ja, dann reden wir vom Ich, aber auf eine rechte Weise oder auf eine wiederum institutionalisierende Weise.
Das steht ja schon im Zusammenhang ja. Mit seiner intellektuellen Kritik und der Frage, wer soll eigentlich führen? Ja, also Elitenproblematik spielt bei ihm ja auch eine große Rolle. Und da sagt er ja an irgendeiner Stelle, also die Eliten, eine Elite muss eine gewisse Askeseforderung erfüllen, also muss mehr leisten können, mehr leiden können als die, die folgen. Und die Regeln, die Elite aufstellt, da muss sich die Elite erstmal selbst dran halten. Mhm. So, das sind ja so die Dinge. Und das hat ja damit zu tun, mit der Forderung. Also da kommen wir dann schon wieder fast in den nächsten Bereich. Wenn das hier Sozialpsychologie ist, gibt es ja in diesem Band, also da kommen wir vielleicht, also hier sind, ist so ein, das ist so ein Sammelband, ich glaube, den gab es schon zu Lebzeiten Einblicke. Und da finden Sie dann zu all den Fragen, also intellektuellen Kritik, Industriekultur, ich weiß gar nicht, also da kommen also viele verschiedene Themen vor. In Industriegesellschaft, Staat, intellektuellen Kritik, Unternehmer, Öffentlichkeit, Zeitsignaturen. Das sind also die Themen bis hin zu dem Artikel, den wir erst in der Vorsprechung hatten.
Was ist Deutsch? Das ist ein interessanter
genau.
Text. Das ist ein Kosmos, haben wir ja schon gesagt. Ja. Ich habe mir einige Aufsätze auch nochmal durchgelesen, jetzt in der Vorbereitung, über Literatur und bürgerliche Kultur und so weiter. Jedes Mal sehr, sehr, sehr
eminent belesen, eminent
fruchtbar gebildet, auf das eigene Denken. Man kann es sofort verknüpfen mit Leseerlebnissen, beziehungsweise eben sich überlegen, ob man Bücher nochmal neu interpretiert, weil man Gehlen jetzt gelesen hat. Wir kommen aber auch ganz gut bei diesem Thema des Subjektivismus und so weiter auf Moral und Hypermoral.
Was im Grunde das dritte
Hauptwerk ist. Die Studienausgabe.
Moral ist auch nicht viel schöner.
Eine pluralistische Ethik. Ja? Und da können wir jetzt vielleicht auch noch mal kurz Geschichte erzählen. Das Buch war für eine Reihe rechter Denker nach 45, das Buch ist 69 erschienen, so eminent wichtig, dass also rund um den Kreis von Caspar von Schrenck-Notzing, der so ein extrem vermögender, stark durch amerikanische Denkerrechte geprägte Adlige vom Starnberger See war, oder Ammersee, ich weiß es gar nicht, einer von den beiden reichen Seen da unten, der sich hingesetzt hat und gesagt, ich habe die Mittel und ich habe ein Netzwerk, das in der Lage ist, eine konservative Zeitschrift zu gründen, die dezidiert als Reaktion auf die 68er Revolution gedacht war. Und die ist 1970 zum ersten Mal erschienen und die hat aufgemacht mit einem Text über Moral und Hypermoral.
Von Armin Mohler. Also insofern ist das auch eigentlich das einzige politische Buch von Gehlen, wenn man
genau.
so will.
Da hat man die Maske fallen lassen.
Sozusagen. Ja, und ja, schon finde ich auch. Also, worum geht's? Pluralistische Ethik klingt erstmal komisch. Also, er will halt darauf hinaus, dass es verschiedene Quellen der Ethik gibt, die man nicht miteinander vermengen darf. Also, er unterscheidet da die Handelsethik, die Familienethik, Staatsethik und jetzt muss man helfen.
Die biologische Ethik,
genau,
also dieses
genau.
Kindchenschema Ethik.
Genau, so.
Also, im Grunde knüpft er ja an alte Überlegungen an. Ich glaube, das in diesem Institutionenvortrag vorher auch kurz...
Genau, die sind angeklungen, jedenfalls zwei davon.
Gab ja dem Nährstand hat immer der Fleiß gehört, ja, dem Wehrstand die Tapferkeit, dem Leerstand die Weisheit und das sind eben unterschiedliche Tugenden, die da ausgebildet werden und bei ihm sind es eben vier Quellen der Moral, wobei sich dieses Buch, muss man sagen, am Ende ja, und das ist ja der politische, die politische Ausrichtung, auf zwei Quellen der Moral konzentriert und das ist die Familienmoral und
die
dann die Staats- oder Institutionenethik.
Genau, die nach außen gerichtet ist. Und warum das Buch ein politisches ist, ist im Grunde die Anklage, in dem Fall kann man so sagen, der Vermengung dieser beiden Ethiken, also die nach innen gerichtete Familienethik, die also füreinander sorgt, was wir erst noch hatten, diese Nothilfeproblem, dass man diese jetzt auf einmal anfängt, auf die äußere Ethik, also die im Grunde ja eigentlich eine kriegerische Ethik ist, nämlich eine abwehrende, gegen andere gerichtete, dass man die auf einmal überträgt und das nennt er dann Humanitarismus. Genau. Dass man davon ausgeht, dass die ganze Menschheit die Sippe ist. Und das sagt er halt, ich glaube so sinngemäß, solange es also noch ein paar Leute gibt, die nicht diesen Humanitarismus anhängen, werden die also alles tun, um ihre nach außen gerichtete kriegerische Ethik zur Geltung kommen zu lassen und uns im Grunde die Butter vom Brot nehmen.
Ja, das ist, also um es mal ein bisschen konkreter zu machen, ist ja dann so, dass die Frage nach der Rolle oder der Aufgabe der Nation, des Staates und so weiter, ja ganz klar die ist, für das eigene Volk zu sorgen, das Überleben des eigenen Volkes zu sichern, die Nation auf Dauer zu stellen und das Ganze tja, sozusagen das Beste für die eigenen Leute rauszuholen aus der großen Politik. Ja. Und wenn das Ganze jetzt mit den Kategorien Gut und Böse oder Lüge und Nichtlüge und so weiter vermischt wird, die ja in der Familienethik eine zentrale Rolle spielen dürfen oder müssen, dann wird es eben schaurig für die Nation, die diesen Moralpolitikern sozusagen in die Hände gefallen ist. Also Deutschland ja. Jahre 2022.
Und der Clou besteht jetzt so ein bisschen darin, dass er halt sieht, dass dieses humanitaristische Ethos, wenn das zur Alleinherrschaft gelangt, zur letzten Instanz, dass das im Grunde auch wiederum das Gewissen befreit, also was eine Art von Institutionalisierung ist, aber eine falsche, indem es eben die Gegenposition politisch-staatlicher Wachsamkeit bagatellisiert. Also das heißt, das ist dieser kulturkritische Angriff auf die Institution, die eben sozusagen diese Verschiebung der Ethik begleitet und letztlich auch festigt. Und die große Frage ist, was daraus folgt. Er nennt es dann Moralhypertrophie, weil sie, Zitat, erlaubt, so gut wie jedes Ansinnen konkreter Politik an Idealen auflaufen zu lassen, indem man noch mehr Gleichheit, noch mehr Freiheit und noch weniger Autorität fordert, als irgendein praktischer Zustand hergibt. Also das ist jetzt schon ziemlich deutlich für Gehlen und das ist so deutlich in anderen Büchern nicht geworden. Und eigentlich einer meiner Lieblingsstellen ist eigentlich seine letzte Sätze über die Herrschaft der Lüge. Aber du hast, glaube ich, auch noch was hier zu dem Thema.
Ja, also wie gesagt, Sie müssen, wenn Sie das lesen, also Moral und Hypermoral muss man lesen, können Sie auch sich sofort die Frage stellen, was jetzt besser daran sein soll, Flüssiggas aus Katar oder Saudi-Arabien zu beziehen im Vergleich zu Russland. Das ist eine ganz simple Frage. Nach welchen Maßstäben wird jetzt hier eigentlich gerade regiert von Leuten, die so dermaßen humanitaristische Maßstäbe hatten, bevor sie an die Regierung kamen, dass man das eigentlich gar nicht glauben kann, was da gerade abläuft. So, und jetzt habe ich eine Stelle rausgesucht, aber du darfst eine über die Lüge auch noch vorlesen, die ist nämlich wirklich sehr, sehr wichtig. Oder hast du gerade nicht präsent?
Das ist die letzten Sätze.
Also muss ich also hast gucken, schon ja. präsent. Ne? Ich lese mal vor. Also Gehlen schreibt, wer das Gefühl der Freiheit und der großen Bestimmung des Menschen enthusiastisch realisieren, wer diese ungeheure Entlastung dahinströmend darlegen will, wer in diesem Gedanken sein Herz höher schlagen fühlt, der ist nach einem rätselhaften Verhängnis der Schrittmacher der Guillotine.
Ja, da läuft einem kalt den Rücken runter. Jetzt kann ich da einen drauflegen?
Guck, ich krieg spärlich einen Applaus.
Ja, jetzt, da wird doch mehr. Ja. Also im Grunde geht es jetzt bei ihm in den letzten Seiten darüber, um die politischen Implikationen dieser Art von Humanitarismus oder Moralhypertrophie. Und er sieht da eben ein Reich der Lüge. Teuflisch ist, wer das Reich der Lüge aufrichtet und andere Menschen zwingt, in ihm zu leben. Das geht über die Demütigung der geistigen Abtrennung noch hinaus. Denn wird das Reich der verkehrten Welt aufgerichtet, und das ist eben diese moralisch verkehrte Welt, und der Antichrist trägt die Maske des Erlösers, dann ist der Teufel nicht nur der Töter, er ist Diabolus, der Verleumder, ist der Gott, in dem die Lüge nicht Feigheit ist wie im Menschen, sondern Herrschaft. Er verschüttet den letzten Ausweg der Verzweiflung, die Erkenntnis. Er stiftet das Reich der Verrücktheit, denn es ist Wahnsinn, sich in der Lüge einzurichten. Und das sind, denke ich, doch deutliche Worte, wenn man das eben im Hinblick zum einen auf das Erscheinungsjahr 1969 nimmt und eben auch, was darin geschildert wurde. Das machen wir damit vielleicht die Hauptwerke, sind wir damit, glaube ich, dann durch.
Ja, ja also ich, auch, wir sind im Grunde mit Gehlen durch.
Naja, sind wir nicht. Also das ist nämlich das große, ich will das jetzt, wir wollen es nicht künstlich in die Länge ziehen.
Genau.
Aber also all diesen Aspekten gibt's noch Einzelaufsätze. Also auch die Frage der Freiheit. Es gibt diesen schönen Aufsatz, die Gebot der Freiheit in der Entfremdung oder die Entfremdung als Gebot der Freiheit. Was natürlich im ersten Moment paradox klingt, insbesondere, glaube ich, auch in den 60er Jahren erschienen. Alle waren Marxisten, Entfremdung ist ganz schlimm, weil wir ja damit sozusagen gerade unsere Freiheit verloren haben und Gehlen zeigt das Gegenteil.
Also ja, das ist ja immer wieder das habe ich ja vorhin versucht, an diesem Begriff der Entlastung zu verdeutlichen. Also dass die Emanzipation, die ja antrat, um den Menschen von der Bedingtheit durch Institutionen oder festgerückte Dinge zu entlasten, ja letztlich zu einer furchtbaren Belastung des Menschen geführt hat. Während Gehlen den Begriff der Entlastung ja strikt an die Bindung oder an den Druck durch Institutionen knüpft und eben sagt, nur derjenige, der sich nicht ständig neu entscheiden muss, sondern der mal spuren muss sozusagen, kriegt einen Antriebsüberschuss hingestellt, mit dem er plötzlich seine Freiheit gestalten kann, die innerhalb dieses Rahmens möglich wird. Ja, und genauso ist es mit der Entfremdung. Die Entfremdung ist eben, die steckt in diesem Hiatus. Ja.
Der Mensch ist halt kein Naturwesen.
Genau, so. und das ist eine völlige Umkehrung des Begriffs zu dem, was im Marxismus eben gelehrt wird. Er sagt ja, also nichts ist schlimmer als Natürlichkeit. Das ist auch so ein krasser Ausdruck, dass er sagt, also bewahrt uns vor der menschlichen Natürlichkeit. Ja? Das ist das Letzte, was man wollen kann, wenn es einem um einen in einigermaßen berechenbaren Umgang der Menschen untereinander geht und sowas wie Anstand oder sowas wie Kultur oder sowas wie Stil beispielsweise immer daraus entsteht, dass es nicht diese furchtbare Natürlichkeit ist.
Deswegen schreibt der Weismann, glaube ich, auch an der Stelle, dass Gehlen sich selbst als Anti-Rousseau gesehen hat, weil er genau diesen Mythos vom goldenen Zeitalter, in der sich alle noch lieb hatten, also alle unentfremdet waren. Also,
ja, und Gehlen hielt auch nicht viel von der Jugendbewegung beispielsweise, weil er sagte, das ist dann halt der Trampel, der durch den Wald trampelt, bar jeden Stils und im Grunde wirklich denkt, dass es sowas gibt wie die Gesundung aus der,
keine Ahnung. Ja, da muss man vielleicht, wollen wir jetzt noch Gehlen Kritik machen?
Nein.
Weil da fängt es dann nämlich langsam an, irgendwie auch komisch zu werden.
Also, wir sind ihm ja auch nie persönlich begegnet.
Also, wäre theoretisch möglich gewesen, aber wir hätten nicht viel davon gehabt, oder?
Ja, genau. Ich hätte auf den Arm getragen.
Genau. Aber vielleicht noch ganz kurz jetzt zum Abschluss. Sie haben ja schon gesehen, es gibt eine Gehlen-Gesamtausgabe, die leider, glaube ich, extrem schleppend erscheint. Ich glaube, es ist immer noch nicht abgeschlossen. Der Herr Rehberg, Professor Rehberg, gibt die Rose.
Der ist damit bestallt und der kommt nicht recht vom Fleck.
Also 78 ist der erste Band erschienen von der Gesamtausgabe. Wie lange ist das jetzt? Ich will es gar nicht ausrechnen. Und die ist noch nicht vollständig. Da fehlt, glaube ich, immer noch der Band,
Ich glaube, wir sind bei Band 8 und von 10.
Ja, irgendwas fehlt noch was. So, wir sind auch saumäßig teuer. Andere Bücher kriegt man, aber andere Ausgaben kriegt man oft gar nicht. Das müssen wir nicht groß besprechen. Zeitbilder. Gehlen war ja nicht nur belesen, also du hast die literarischen Sachen, also die literaturkritischen Sachen erwähnt. Er hat ja auch ein ganzes Buch über moderne Malerei geschrieben, insbesondere über Klee, Kandinsky und Piet Mondrian. Und im Gegensatz zu dem Klassiker konservativen Kunstkritik Sedlmayr, Verlust der Mitte, bewertet er die Sachen ganz anders. Jetzt nicht sozusagen auf konservative Art und Weise, sondern im Sinne eines neu zu findenden Ausdruck des technischen Zeitalters. Also hochinteressant, wer sich dafür interessiert. Klar, die Studienausgaben haben wir jetzt schon öfter reingehalten. Das sind, glaube ich, die am naheliegsten sind, wenn man sich mit dem Hauptwerk beschäftigen will. Was haben wir noch? Eine Festschrift gab es dann auch noch. 1974, zum 70. Geburtstag. Da finden Sie eine Gesamtbibliografie drin und eine erstaunliche Anzahl an Beiträgern. Also es war jetzt nicht so, dass Gehlen ob seines Konservatismus jetzt irgendwie isoliert gewesen wäre, sondern das war, wenn Sie da reingucken, also auch Leute, die man eher als liberal bezeichnen würde, die ihm trotzdem irgendwie nahe standen und ihn würdigen wollten. So, heute, was ist Gehlen heute? Ich glaube, die Akademie hier macht deutlich, dass beschwert erst über die Packung Gehlen sei heute dann halt auch ein bisschen viel.
Nein, also Weismann hat seinen Band damals so genannt, Arnold Gehlen. Moment, wo ist er?
Ich glaube, der liegt hier, warte mal, ja, hier, guck mal, da.
Ja, genau. Der Vordenker eines neuen Realismus. Und das ist so ja ein Mantra, also dass wir Gehlen lesen müssen, um von Wünschbarkeiten wegzukommen. Also man muss mit den Beständen rechnen. Das ist auch eine Formel, die zur Politik gehört, die aber auch zum eigenen Leben gehört. Also es gibt eine Überspannung des Bogens, es gibt eine Überforderung der eigenen Kraft oder der, die einen umgeben und so weiter. Und Gehlen sagt eben, also das gehört zu einem gelingenden Leben dazu, auch zu einer der gelungenen Formung der Persönlichkeit durch Selbsterziehung und so weiter, dass man weiß, wozu man in der Lage ist oder wozu beispielsweise eine Szene in der Lage ist. Auch sehr konkret. Ich muss mir beispielsweise vermutlich vorwerfen lassen, dass unser Hausprojekt in Halle eine Überspannung des Bogens war. Das haben wir 3 Jahre durchgehalten und dann war Schicht im Schacht. Ja? Und das kann man jetzt auf vielerlei Dinge zurückführen und so weiter. Aber vermutlich war das der eine Schritt zu viel, ja? den diese Szene noch nicht tragen konnte. Also das Milieu dafür war nicht vorhanden. Die richtigen Leute dafür waren im Grunde nicht vorhanden. Das Geld war vorhanden, aber das reicht eben hinten und vorne nicht aus, wenn man über politische Projekte spricht. Und das ist so, auf einer ganz kleinen Ebene ist es das, dass da vermutlich der Idealismus oder so dieses Verliebtsein in die Vorstellung, wir haben jetzt hier einen Brückenkopf in Halle und der wird gehalten und dann baut man den aus und dann gibt es irgendwann eine Bäckerei, die zu uns gehört und auch noch ein Restaurant und noch einen Szeneladen oder so, dass das alles viel zu viel Wunschtraum war und eben nicht mit den Beständen gerechnet hat. Ja? Und das ist Gehlen.
Genau, also keine Erbaulichkeit, keine Wünschbarkeiten. Eine gewisse Reife vorausgesetzt, kann man daraus eben trotzdem viel gewinnen. Aber die Frage, die heute den ganzen Tag im Raum stand, was sollen wir tun, was soll ich tun, die beantwortet jetzt Gehlen eben auch nicht. Aber das ist ein Weg dahin, vielleicht zu wissen, was man nicht tun sollte. Das ist ja ganz entscheidend, das war ja, glaube ich, in der Antike, der Dämon, der hat dir nicht gesagt, was du tun sollst, sondern was du nicht tun sollst.
Danke. Dankeschön.